Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich bin frischer als Mentos, bekomme säckeweise Fanpost. Mein Podcast ist Fett, deiner ist Trendkost. Mit dieser Line von Fettes Brot herzlich willkommen zu einer neuen Me, Myself and I, also einer Solo-Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich möchte in dieser Folge mal an die erste Solo-Folge, die ich aufgenommen habe, was zeitgleich die zweite Folge dieses Podcasts war und damit jetzt schon fast ein Jahr her ist, denn wir nähern uns dem einjährigen Geburtstag von Unternehmer Jam Session. Und warum möchte ich genau an diese Folge anknüpfen? Es war die Folge, wie du deine Finanzierungswahrscheinlichkeit erhöhen kannst. Und jetzt ist es sozusagen eine Reloaded-Folge, weil in der Folge ging es darum oder geht es darum, dass Finanzierungsprozesse professionell gemanagt werden müssen und dass jeder Finanzierungsprozess individuell betrachtet werden muss. Und ich habe in dieser zweiten Folge erläutert, warum das so ist. Und das möchte ich doch mal darauf möchte ich noch mal eingehen, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum jeder Finanzierungsprozess individuell ist. Unter anderem, weil auch immer der aktuelle Zeitbezug betrachtet werden muss. Ich hatte in der Folge dargestellt, dass es um vier Parameter geht, die im Finanzierungsprozess berücksichtigt werden müssen. Der erste, der wichtigste Parameter ist nahezu immer die individuellen Rahmenparameter, die ein Gründer, die ein Unternehmer mitbringt. Das zweite ist die Gründungsidee an sich und auch so ein bisschen dahinterstehend, in welcher Branche findet sie statt? Ist es eine imitierende Gründung? Ist es eine innovative Gründung? Der dritte Punkt, das ist jetzt ganz wichtig, auch zum aktuellen Zeitbezug, sind die äußeren Rahmenparametern. Wie tickt sozusagen die Welt gerade da draußen? Haben wir gerade wieder Krisensituationen, so wie es ja auch aktuell ist oder zumindest aktuell so ein bisschen getan wird in der Presse und auch in so Gesprächen, die man so mitbekommt. Im Moment ist ja alles so furchtbar schwierig. Damit möchte ich jetzt nicht abtun, dass wir nicht viele Probleme und so weiter da draußen haben. Aber ich habe das Gefühl, oftmals ist es ja so, es ist jetzt nicht so schlimm in einigen Punkten, wie es zumindest dann auch in der medialen Landschaft getan wird. Aber da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Also der dritte Punkt, die äußeren Rahmenparameter. Und der vierte Punkt, so ein bisschen anknüpfend daran und speziell nochmal auf die Finanzierung bezogen. Wie tickt denn aktuell die Finanzierungslandschaft? Wie positionieren sich Banken zum Thema Unternehmertum? Was gibt es aktuell vielleicht für Finanzierungsprogramme, für Förderprogramme, die Gründern und Unternehmern helfen können? Und all diese vier Punkte muss man berücksichtigen, wenn man sich mit einem Gründungsvorhaben oder einem Finanzierungsvorhaben speziell beschäftigt. Und zum ersten Punkt nochmal zu kommen, zu den individuellen Rahmenparametern des Gründers, des Unternehmers, aus Bankensicht des Antragstellers, also derjenige, der Geld aufnehmen möchte, würde ich jetzt mal sagen, was hat sich verändert zu der Folge 2, also vor einem Jahr, im letzten Jahr, was hat sich da verändert? Würde ich einmal sagen, aus meiner Erfahrung heraus, das Thema Eigenkapital und Sicherheiten hat deutlich an Bedeutung zugenommen. Sprich, mit anderen Worten, die Finanzierungswahrscheinlichkeit steigt tatsächlich, wenn ich mehr Eigenkapital, mehr Sicherheiten mitbringen kann. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es völlig ausgeschlossen ist, auch mit wenig Eigenkapital oder gar keinem Eigenkapital zu gründen. Aber ich hatte es ja schon in mehreren Podcast-Folgen erläutert und auch in der zweiten Folge bin ich darauf eingegangen. Eine Finanzierungsentscheidung von einem Banker wird ja selten anhand von einem Punkt dafür oder dagegen getroffen, sondern es gibt immer so ein Plus-Minus-Konto und dann wägt man ab, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und das Thema Eigenkapital steckt in der Natur der Sache, dass es natürlich ein positiver Faktor ist oder auch das Thema Sicherheit, im Grunde genommen Bonität des Gründers. Aber meiner Meinung nach konnte das vor einem Jahr noch besser ausgeglichen oder einfacher ausgeglichen werden durch andere Punkte wie zum Beispiel einen extrem guten, präsenten, leidenschaftlichen Gründer. Heute hat meiner Meinung nach, da wiederhole ich mich jetzt, das Thema Eigenkapital sicher und Sicherheiten ein höheres Gewicht. Deswegen, wenn man sich neuem Vorhaben nähert, sollte man sehr genau hingucken, was kann ich denn wirklich beisteuern, Eigenkapital, Sicherheiten, vielleicht im Vorfeld schon mal in der Familie fragen, für den Fall der Fälle, dass es schwierig wird bei der Finanzierung, könnt ihr mich da unterstützen, bei den Versicherungen einholen, was ist denn der Rückkaufswert, wenn ich entsprechende Lebensversicherungen habe, und auch in der Finanzierungslandschaft einfach mal schauen, was gibt es denn aktuell für Möglichkeiten, Ersatzsicherheiten, Ersatzeigenkapital oder Eigenkapital ähnliche Darlehen zu besorgen. Das schließt dann aber schon wieder sehr stark an den vierten Punkt an, wie tickt eigentlich die Finanzierungslandschaft. Und noch ein zweiter Aspekt zu diesem Parameter, individuelle Rahmenparameter des Gründers ist, das betrifft jetzt nicht nur die Franchise-Wirtschaft, sondern generell das Thema Quereinstieg, also branchenfremde Antragsteller, Gründer, Unternehmer werden meiner Meinung nach aktuell deutlich stärker hinterfragt als noch vor einem Jahr. Dahinter liegt vielleicht so ein bisschen, weil das hatte ich schon von mehreren unterschiedlichen Bankern gehört, die Erfahrung gemacht haben, gerade in Krisenzeiten oder auch nach Krisenzeiten. Also man würde ja sagen, die letzte große Krise war der Ukraine-Krieg und damit nachgelagert die Energiekrise, Konsumzurückhaltung und davor war es die Corona-Pandemie. Dann haben ja viele gesagt, eigentlich sind wir ganz gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das war in meiner Warte aus Finanzierungssicht auch so tatsächlich. Hat sie auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge gesagt, wenn man da gut aufgestellt war und auch gut vorbereitet war, der Finanzierungsprozess professionell gemanagt war, habe ich keinen Unterschied gemerkt, auch während Corona an Darlehen zu kommen. Die Folgen von Corona durch steigende Insolvenzen, ich habe da jetzt keine Statistik, aber merkt doch, dass jetzt zunehmend Probleme kommen, wo vielleicht auch die Corona-Hilfen nicht mehr so da sind. Und ich habe ja auch schon in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass man schon gemerkt hat, dass es mit den Unternehmern, die durch die Corona-Pandemie gegangen sind, so ein bisschen was mental gemacht hat. Also man muss schon sehr stark mental gefestigt sein, um durch so eine Krise zu gehen. Auch das wurde ja schon an vielen Stellen gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es schwingt so ein bisschen die Wahrnehmung mit, dass gerade branchenerfahrene Gründer besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind als Quereinsteiger. Also wie gesagt, da gibt es keine Statistik zu, nagel mich da bitte nicht drauf fest. Ich teile diese Wahrnehmung auch nicht so wirklich, weil ich nicht genau wüsste, wo das herkommen sollte. Aber es ist mir von dem einen oder anderen Banker zugetragen worden, weswegen auch genauer hingeguckt wird, wenn es ein Quereinsteiger ist. Was noch viel offensichtlicher ist und was ich auch deutlich häufiger noch aus der Finanzierungslandschaft gehört habe, das betrifft schon ein bisschen eigentlich so den zweiten Punkt, in welche Branche gehe ich denn rein, dass so ein bisschen die Vermutung da ist, beziehungsweise das so ein Learning aus Bankensicht, vielleicht kann man so sagen, auch da bitte nagel mich nicht drauf fest, gibt es keine Studie zu, ist auch nicht so, dass jeder Banker das sagt, aber es tritt einfach vermehrt auf, dass gesagt wird, eigentlich haben wir lieber in Krisen den Individualgründer als einen Franchise-Nehmer. Da schwingt wahrscheinlich so ein bisschen mit, dass man sagt, ein Individualgründer, der kämpft stärker für sein eigenes Baby, weil er das, die Geschäftsidee entwickelt hat, die Marke entwickelt hat und so weiter und so fort. Und er ist dann mit Leidenschaft mehr dahinter und wird alles tun, um sein Baby zu schützen sozusagen. Und dem, beim Franchise-Nehmer wird eher so unterstellt, okay, der hat sich da eingekauft, es ist nicht so richtig seine Idee. Und der kämpft vielleicht nicht so stark dafür und lehnt sich eher zurück und sagt, ja, ich lasse mal den Franchise-Geber machen, der wird mir schon irgendwie durch die Krise helfen oder die Banken, weil man sagt, ein Franchise-Nehmer ist es vielleicht sehr stark gewohnt, auch da so ein bisschen unterstützt zu werden, was ja auch ein großer Pluspunkt im Franchise-System ist, dass es eine gewisse Unterstützung gibt. Und da wurde offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass Franchise-Nehmer sich vielleicht schneller zurücklehnen in Krisensituationen als jetzt der klassische Unternehmer. Wie gesagt, nochmal betonen, da gibt es keine Studie zu. Also es ist einfach so Strömung von Argumenten, die immer wieder kommen. Vielleicht auch, weil es ist de facto so, dass ich wieder zunehmend höre, das gab es schon mal lange Jahre zuvor, dass Banken sagen, ja, Franchise irgendwie ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich auch extrem viele positive Beispiele, wo Franchising ja auch sehr stark geholfen hat, durch eine Krise und so weiter zu kommen. Aber in der aktuellen Finanzierungslandschaft ist es tatsächlich meiner Meinung nach so, dass Franchising wieder leider ein bisschen kritischer gesehen wird. Und das hat vielleicht den Einfluss jetzt auch mal wieder auf den Auswahlprozess bei Franchise-Gebern. Wenn Sie nach neuen Franchise-Nehmern suchen, was ich schon sagte, hinschauen, was ist wirklich an Eigenkapital da, was ist an Sicherheiten da. Also eher bonitätsstarke Franchise-Interessenten auszuwählen und sich aktuell im Klaren darüber sein, dass Quereinsteiger, die man ja oftmals bewusst haben möchte, aus Finanzierungssicht herausfordernd sein können, sagen wir es mal so. Und dann entsprechend muss, wenn man das weiß, dass die herausfordernd sind, muss im Businessplan schon dargestellt werden und auch der Franchise-Interessent auf das Bankgespräch entsprechend auch vorbereitet werden, wenn er damit konfrontiert wird mit dem Thema Quereinstieg, dass sehr genau dargelegt werden kann, wie unterstützt denn ein Franchise-Geber ihn fachlich fit zu machen. Und ich würde auch immer aufgreifen, wie unterstützt man denn, um durch Krisen zu gehen? Also das vielleicht schon mal so als Learning daraus, um dieser Herausforderung, sich dieser Herausforderung zu stellen, Thema Quereinstieg und vielleicht mangelndes Eigenkapital oder fehlende Sicherheiten. Dann der zweite Punkt ist die Gründungsidee und die Branche, in der man tätig wird. Ich habe es ja schon oftmals gesagt, es gibt per se erstmal keine schwarzen Listen bei Banken und auch Banker bestätigen mir das immer. Und ich stehe ja auch nach wie vor zu der Aussage, die ich ja immer treffe, gute Gründungsideen mit einem guten Gründer vor allem, guten starken Unternehmer finden immer den Weg zu Kapital. Das hat sich nicht geändert. Das will ich jetzt auch mit dieser Folge nicht sagen, aber es ist nochmal deutlich herausfordernder geworden in bestimmten Situationen und auch, muss man jetzt leider sagen, in bestimmten Branchen. Also ich habe noch nie so oft wie zurzeit gehört, Gastronomie machen wir im Moment eher selten, nur sehr ausgewählt. Genauso Thema Fitness hört man immer wieder, boah, ganz schwierig aktuell und wollen wir vielleicht nicht machen. Und erstaunlicherweise, und das hat mich wirklich erstaunt, oftmals in Kombination mit Franchise, dass gesagt wird, die Kombination Gastronomie und Franchise ist aktuell schwierig. Und das habe ich wirklich mehrfach gehört und auch über unterschiedliche Franchise-Systeme. Es lag jetzt nicht an einem bestimmten Franchise-System, dass diese Aussage bei den Banken gefallen ist. Wobei ich das, muss ich sagen, überhaupt nicht teilen kann. Gerade während Corona und nach Corona ist so meine Erfahrung so ein bisschen, dass da die Systemgastronomie und auch die Franchise-Gastronomie in Gänze besser durchgekommen ist als Individualgründe, weil man gerade diese Unterstützung hatte. Demgegenüber steht natürlich dann so die Wahrnehmung bei einigen Banken, die sagen, ja, aber wenn es hart auf hart kam, war der Individualgründer aus Finanzierungssicht jetzt und aus Bankensicht, ich sag's mal, besser zu handeln und agierte lösungsorientierter als jetzt der Franchise-Nehmer. Also man sollte sich aber auf jeden Fall darauf einstellen, diese genannten Branchen sind tatsächlich ein bisschen schwierig oder herausfordernd bei Banken. Und auch da wieder im Businessplan sehr stark drauf eingehen. Nochmal, wie sind wir durch die Krise gekommen? Wie tickt der Markt aktuell? Was machen wir als Franchise-System, wenn es sich um Franchise-System handelt, um den Franchise-Nehmer zu stärken, um einfach nachhaltig zu wachsen? Also das sowohl im Businessplan darstellen und auch den Franchise-Interessenten entsprechend vorbereiten auf das Bankgespräch, weil das auf jeden Fall ein Thema sein wird. Und generell hier nochmal gesagt, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge mit Stefan Neuschulten, hatten wir drüber gesprochen, dass Gründer einfach viel, viel besser noch vorbereitet in das Bankgespräch gehen müssen, weil sehr viel stärker nachgefragt wird. Und da muss sich auf jeden Fall drauf eingestellt werden. Und Banker erwarten mittlerweile fast, was an der Stelle muss man auch mal sagen, eigentlich eher ein bisschen unfair ist, dass Franchise-Nehmer-Interessenten, zu dem Zeitpunkt, wo sie im Bankgespräch sitzen, sind sie ja häufig noch kein Franchise-Nehmer, weil es ja von der Finanzierung irgendwo abhängt. Und die haben natürlich noch nicht so einen Einblick da rein. Und dadurch, dass sie auch selber das Geschäftsmodell nicht entwickelt haben wie die Individualgründer, können die nicht so tief in die Materie einsteigen, was aber in der Natur der Sache liegt, weil sie auch die Schulung und so weiter noch nicht durchlaufen haben, noch keinen Einblick in die Handbücher hatten. Aber Banker erwarten es trotzdem, dass der Franchise-Interessent an der Stelle sehr gut vorbereitet ist. Und das sollte man auch wirklich tun, den Gründer sehr, sehr, sehr gut drauf vorbereiten und sich darauf einstellen, dass Banker auch sehr tief nachfragen, auch so auch in das Betriebswirtschaftliche ein. Ja, so wie ist denn so der Durchschnittsbon? Was sind denn die Lieferanten? Wie sind die Einkaufspreise? Wie können die stabil gehalten werden? Wie sind aktuell die Energiepreise in dem jeweiligen Konzept und so weiter? Sowas wird sehr stark hinterfragt. Klar, es sollte auch im Businessplan drinne stehen, zumindest ein Teil davon, was die ganzen Kostenpositionen angeht. Aber der Gründer, der angehende Franchise-Nehmer sollte es auf jeden Fall im Bankgespräch präsentieren können, neben der Tatsache, dass er natürlich sich sehr stark präsentieren muss. Und wenn er dann noch Quereinsteiger ist und vielleicht nicht so bonitätsstark ist, dann muss er doppelt und dreifach gut vorbereitet in das Bankgespräch gehen, weil dann muss er wirklich aktuell performen, damit die Finanzierung tatsächlich dann auch erfolgt. Der dritte Punkt sind die äußeren Rahmenparameter. Da hatte ich ja schon einiges zu gesagt. Aktuell ist die Stimmungslage immer noch so, dass wir gefühlt im Krisenmodus sind. Jetzt ist es nicht mehr so die Corona-Pandemie, sondern eher die Konsumzurückhaltung nach wie vor. Das Thema Energiekrise, wobei das ja tatsächlich so ein bisschen am Abebben ist. Aber ich hatte ja vorher schon gesagt, die Gastronomie gilt ja nach wie vor als schwierige Branche und wir hatten tatsächlich bei einer Bank die Argumentation, das hatte ich schon gesagt, ja, Gastronomie und Franchise machen wir nicht. Und wir hatten dann auch nachgefragt, woher denn diese Einschätzung kommt, ob jetzt in der Vergangenheit oder auch in der jüngeren Vergangenheit da schlechte Erfahrungen gemacht wurden, ob es da vermehrt Insolvenzen gab. Das hat der Banker aber verneint und hatte dann tatsächlich gesagt, ja, er hätte aber so viel Negatives über die Branche jetzt in der Presse gelesen. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, okay, krass. Also wenn die Informationen für eine Kreditentscheidung aus der Presse kommen, dann ist es an der Stelle schon schwierig. Kann natürlich auch immer so ein vorgeschobenes Argument sein, aber ich habe das Beispiel ja auch schon öfters mal gebracht, dass immer so ein schlechtes Bild von Franchise wieder entsteht, wenn die 4, 5 Reportagen über Franchise, die es gibt, die regelmäßig wiederholt werden. Ich weiß gar nicht, ob Kabel 1, RTL 2 oder auf irgendeinen von diesem Sender, wo es im Regelfall auch immer um dieselben Franchise-Systeme geht. Wenn da wieder dargestellt wird, wie schwierig das alles ist, bis hin zur Abzocke und so weiter, dann entsteht tatsächlich auch immer erstmal wieder so eine leichte Abwehrhaltung gegenüber dem Thema Franchise und es wird stärker hinterfragt. Also auch da muss man sich aktuell darauf einstellen, sowohl im Businessplan als auch im Bankgespräch, dass man vielleicht auf einen Banker trifft, der genau dieses Thema im Hinterkopf hat, dass Franchising da vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und na klar muss man argumentieren, wie geht man mit einer möglichen Kaufzurückhaltung um, weil Menschen kein Geld mehr haben, das Geld woanders einsetzen müssen, zum Beispiel in die gestiegenen Energiekosten. Und da muss man halt entsprechende Argumentation entwickeln, warum trotzdem die Kunden, Gäste, wer auch immer, bei einem kaufen. Also auch da wieder Fleißarbeit, sowohl im Businessplan als auch im Bankgespräch. Also ihr merkt schon, es dreht sich so immer um diese zwei Komponenten dann letztendlich. Und auch das, was ich immer sage, es reicht nicht nur, einen guten Businessplan zu haben. Man braucht einen extrem guten Gründer auch, der sich verkaufen kann in einem Bankgespräch. Also der Gründer ist sowieso das Wichtigste, keine Frage. Aber jetzt in dem Finanzierungsprozess muss er sich auch gut verkaufen können im Bankgespräch. Es reicht aber auch nicht, nur ein guter Gründer zu sein. Wenn ich keinen guten Businessplan habe, komme ich im Regelfall erst gar nicht in das Bankgespräch, um mich da entsprechend präsentieren zu können. Und wenn wir dann jetzt mal weiterdenken, und das greift jetzt den vierten Punkt auf, wie tickt die Finanzierungslandschaft? Die Finanzierungslandschaft kann im Moment wichtiger denn je sein, vor allem wenn wir nochmal an den ersten Punkt denken, dass Eigenkapital und Sicherheiten wieder eine stärkere Rolle spielen und Sicherheiten jetzt in der Person des Antragstellers nicht vorhanden sind, gibt es ja die Möglichkeit, über Bürgschaftsbanken zu gehen oder Darlehen von Förderkredite auszuwählen, die eine Haftungsfreistellung enthalten, um die Hausbank, ihr erinnert euch vielleicht noch, es gibt das sogenannte Hausbankenprinzip in Deutschland. Das heißt, ihr als Gründer, als Antragsteller könnt euch nicht direkt an die Förderinstitute wenden, sondern es ist immer eine Geschäftsbank dazwischen geschaltet. Und diese Geschäftsbank möchte möglichst wenig Risiko haben. Deswegen geht es in der Finanzierung auch immer darum, wie kann ich das Risiko für die Geschäftsbank minimieren. Und das geht eben durch Haftungsfreistellungen, die in Förderkrediten enthalten sind oder Bürgschaftsbanken, wenn ich jetzt selber als Antragsteller keine Sicherheiten habe, die ich stellen kann. Und deswegen sind diese Förderinstitute gerade aktuell wieder so wichtig. Diese Förderinstitute prüfen aber aktuell auch sehr streng, weil eben Rahmenparameter 1, 2 und 3, ihr erinnert euch, die das natürlich auch auf dem Schirm haben und da genauer hinschauen. Dieses strengere Prüfen bringt zum einen mit sich, das hatte ich schon mehrfach gesagt, der Businessplan muss wirklich adressatengerecht aufbereitet sein, also die Bedürfnisse des Bankers befriedigen. Alle Fragen, die er so hat, müssen mit dem Businessplan beantwortet werden. Und ich hatte ja schon viel gesagt, was im Moment nochmal speziell wichtig ist, über alles andere hinaus, was sowieso generell wichtig ist in solchen Businessplänen. Es drückt sich aber auch dadurch aus, und da muss man sich wirklich darauf einstellen, dass Finanzierungsprozesse aktuell sehr, sehr langwierig sind. Also ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, man muss mindestens 4 Wochen länger denken als ohnehin schon. Und ich sage ja generell, Finanzierungsprozesse können bis zu 3 Monate dauern. Also jetzt sind wir wahrscheinlich eher schon bei 4 Monate. Es gibt auch Finanzierungsprozesse, die dauern 5 Monate. Es gibt natürlich immer noch die Varianten, wenn alles glatt durchläuft, dass es auch in 4 Wochen erledigt ist. Das ist aber aktuell sehr, sehr rar gesät. Und da muss tatsächlich alles passen von den Parametern. Und das, was ich generell über Banken gesagt hatte, diese Branchen, die da schwierig erachtet werden, ist leider auch auf Bürgschaftsbankseite so. So machen wir die Erfahrung, was total weird ist, was ich, glaube ich, noch nie erlebt habe, dass es gefühlt aktuell einfacher ist, Individualvorhaben bei Bürgschaftsbanken zu platzieren und erfolgreich durchzubekommen, als Franchise vorhaben. Und das betrifft vor allem junge Franchise-Systeme. Die haben es aktuell wirklich schwierig bei Bürgschaftsbanken. Das muss man einfach sagen. Die noch nicht so eine lange Historie vorweisen können. Und viele Bürgschaftsbanken möchten ja das, was Franchising eigentlich auch ausmacht, dass man eben Zahlenmaterial miteinander vergleichen kann, was ja ein Riesenunterschied ist zu einer Individualgründung. Da habe ich nichts. Klar, ich kann Branchenvergleiche heranziehen und so weiter. Aber das spezielle Konzept, was dieser Gründer an diesem Standort umsetzen möchte, hat es so ja noch nicht gegeben. Das ist beim Franchise ein bisschen anders, auch wenn man darüber diskutieren kann. Ist jetzt wirklich ein Standort in München vergleichbar mit einem Standort in Köln beispielsweise. Aber solche Vergleiche werden halt sehr gerne herangezogen, um die Planung, die Umsatzplanung, Kostenplanung und so weiter zu plausibilisieren. Das kann man da sehr gut machen und das geht halt bei einer Individualgründung nicht. Und junge Franchise-Systeme tun sich da oftmals schwer dann, weil die vielleicht nicht über diese Datenmasse verfügen, wenn sie vielleicht erst einen Franchise-Nehmer haben oder vielleicht sogar noch gar keinen Franchise-Nehmer haben, bisher nur Eigenbetriebe, dann steht man immer da und muss argumentieren, ja, aber wie ist das, wenn das auf einmal ein Franchise-Nehmerbetrieb ist? Und das macht es aktuell für junge Franchise-Systeme, muss man an der Stelle sagen, sehr mühsam. Und auch da geht es wieder darum, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, die Informationen, die Unterlagen, die eine solche Bank haben möchte, aufzubereiten, damit man nicht kalt erwischt wird und den ohnehin schon lange Finanzierungsprozess noch unnötig in die Länge zieht, weil man dann erst anfängt, irgendwelche Umsätze und so weiter zusammenzutragen. Das hatte ich ja schon oft gesagt, was Banken erwarten von Franchise-Systemen gerade. Also auf jeden Fall Vergleichszahlen von anderen Standorten, wenn es die denn gibt, am liebsten in Form von BWAs und Summen- und Saldenlisten. Noch besser von Jahresabschlüssen, wobei das eine Forderung ist, die kann ich immer nie so ganz nachvollziehen, weil als Franchise-Geber ist man hat man normalerweise nicht die Jahresabschlüsse seiner Franchise-Nehmer. Betriebswirtschaftliche Auswertung, also BWAs, kann ich oftmals noch nachvollziehen, weil das ja häufig auch im Franchise-Vertrag verankert ist, dass man die als Franchise-Nehmer zur Verfügung stellen muss. Aber Jahresabschlüsse kenne ich jetzt kein System, was verlangt, dass Jahresabschlüsse zur Verfügung gestellt werden. Deswegen diese Forderung ist manchmal ein bisschen überhöht und übertrieben, aber einiges an Zahlenmaterial sollte man auf jeden Fall zur Verfügung stellen, neben der ganzen Franchise-Vertrag und so weiter und so fort. Und auch das ist gerade aktuell immer eine starke Diskussion. Wie ist der Franchise-Vertrag? Ist der geprüft? Und da hilft es tatsächlich, wenn man Mitglied beispielsweise auch im Deutschen Franchise-Verband ist. Das hilft tatsächlich jetzt auch gerade jungen Systemen. Aber auch da ist ja die Hürde, es geht erst, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, wenn man zwei Franchise-Standorte hat, die mindestens ein Jahr am Markt sind, dann kann man Vollmitglied werden. Nagel mich da jetzt aber bitte nicht drauf fest. Aber auch das assoziierte Mitglied, das kann man ja selbst ohne Franchise-Nehmer-Standort werden, wenn man zumindest Pilotstandorte hat, die man selber betreibt. Das hilft auf jeden Fall aktuell auch bei Banken und auch gerade bei Bürgschaftsbanken. Ja, das ist eine aktuelle Einschätzung der Finanzierungssituation. Wo sind wir? September 2023. Also zusammenfassend würde ich sagen, herausfordernder geworden. Man muss sich darauf einstellen, dass es noch länger dauert, als es ohnehin schon dauert. Und da stöhnen dann tatsächlich alle drüber. Woran liegt es? Es wird genauer hingeschaut, es wird genauer geprüft und es kommt noch stärker auf den Gründer, auf den Unternehmer an, dass er sich gut präsentieren kann. Und es kommt auch noch stärker auf den Businessplan an, dass dieser adressatengerecht ist, alle Informationen gehört, enthält und auf die aktuellen Bedürfnisse eingeht, die Finanzierungslandschaft, / den Banker aktuell so umtreibt. Also diese ganzen Krisenszenarien, Konsumzurückhaltung, wie wird sich das weiterentwickeln? Haben wir mit steigenden Kosten zu rechnen, wird damit umgegangen und so weiter und so fort. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein wichtiger Punkt ein, was auf jeden Fall bei der Finanzierungsanfrage oder im Finanzierungsprozess schon vorhanden sein sollte, sind konkrete Angebote, die die Kapitalbedarfsplanung stützen. Halt heißt die Investitionsplanung. Also wenn ich jetzt beispielsweise in dieser Branche Gastronomie, Fitness bin, wirklich Angebote von Ladenbauern und so weiter und so fort, die Annahmen im Investitionsplan unterstützen, weil Banken da tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, durch die Preissteigerungen im Bau und so weiter, die es ja gab, wo man oftmals gar nicht als Franchise-Geber auch so schnell reagieren konnte, gerade in der Anfangszeit, als das hochkam, was zur Folge hatte, dass man viel mit Nachfinanzierung zu tun hatte, weil einfach die Investitionsplanung, die zu dem Zeitpunkt, Investitionsschätzungen, die noch nach bestem Wissen und Wissen gemacht wurden, auf der Erfahrung der letzten Standorte, das hat aber keinen Bestand mehr, weil es diese massiven Preiserhöhungen gab. Und deswegen bestehen Banken zunehmend auf eine Plausibilisierung der Investitionskosten. Also das da an der Stelle noch ein wichtiger Punkt. So, das soll es gewesen sein. Ich bin für heute draußen wie fettes Brot. Das letzte Konzert müsste jetzt gespielt sein, wenn dieser Podcast-Folge rauskommt. Sie ziehen sich aus der Hip-Hop-Landschaft, aus der Musiklandschaft zurück. Ich sage danke, fettes Brot. Ich habe ja schon eine Folge drüber gemacht, dass sie mich sehr beeinflusst haben in der Anfangszeit meines Hip-Hop-Hörens. Ich gehe leider ein bisschen enttäuscht, wir gehen leider ein bisschen enttäuscht auseinander, weil ich das letzte Konzert, ich habe nicht das allerletzte Konzert gesehen, aber ein Konzert auf der Abschiedstour fand ich wirklich nicht gut. Aber egal, ging mir bei vielen Bands so, auch das letzte Konzert von absoluten Beginnern beispielsweise, ich gesehen hatte, fand ich nicht gut. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit und habt ein nice, geiles Leben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.